Domradio, das Thema.
Und wir beschäftigen uns heute mit einer ganz besonderen Form der geistlichen Begleitung. Es ist keine Beichte, es ist auch keine Psychotherapie, es ist ein Gespräch oder Gespräche, und zwar ganz besondere Gespräche. Und was sich hinter diesen und vor allem wer sich hinter diesen Gesprächen verbirgt, dazu gleich mehr hier im Thema. Die Not am Ohr haben wir unser heutiges Thema genannt, wie die Telefonseelsorge nicht nur, aber gerade an Weihnachten Hoffnung und Lebensmut schenken kann. Traurig, wie viel Einsamkeit es in unserem Umfeld gibt, die man oft gar nicht entdeckt. Deshalb bin ich froh, dass es die Telefonseelsorge gibt. Die Mitarbeiter haben ein offenes Ohr für die seelischen Nöte der Menschen in unserer Stadt, ohne Ansehen der Person und der Weltanschauung. Auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki war beim kürzlich durchgeführten Aktionstag Telefonseelsorge schwer begeistert und sichtlich berührt angesichts des unermüdlichen Engagements der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Und ich darf daher ganz herzlich begrüßen hier im Studio haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der katholischen und evangelischen Telefonseelsorge hier in Köln und möchte Sie alle zunächst bitten, sich kurz vorzustellen. Frau Bracke, fangen Sie an.
Ja, mein Name ist Annelie Bracke. Ich bin die Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln. Seit nunmehr 15 Jahren bin ich in der Leitung tätig. Genau.
Neben Ihnen Ihre Kollegin von der evangelischen Seite.
Mein Name ist Gabriele Keue und ich bin die Leiterin der evangelischen Telefonseelsorge seit fast 20 Jahren.
Und Sie haben beide zwei ehrenamtlich Arbeitende mitgebracht, keine Pastoren, keine Pfarrer, auch keine Pastoralreferenten, aber Menschen, die trotzdem geistlich begleiten können und das auch gerne tun. Frau Busch.
Ja, mein Name ist Martina Busch, ich bin seit 18 Jahren bei der evangelischen Telefonseelsorge und ich arbeite am Telefon und in der Internetseelsorge.
Mein Name ist Markus Fischer, ich bin seit 3 oder 4 Jahren bei der katholischen Telefonseelsorge dabei und bin am Telefon und im sonstigen Leben arbeite ich in der Personalentwicklung.
Was können Sie uns denn erzählen über die Geschichte der Telefonseelsorge? Also ich habe ein bisschen natürlich vorrecherchiert und ich habe gelesen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts, 1892, gab es einen Pfarrer in New York, der hat Anzeigen geschaltet, um Leute vom Selbstmord abzubringen. Der hat geschrieben, bevor du dich jetzt in den Tod stürzt, nimm Kontakt mit mir auf. Das, so wird zumindest kolportiert, waren die Wurzeln der Seelsorge oder der Telefonseelsorge. Damals war das Telefon noch gar nicht. Es war schon erfunden, aber nicht verbreitet. Aber es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis dann wirklich die Telefonseelsorge etabliert war. Frau Bracke, können Sie uns ein bisschen erzählen, wann das war, wo das war?
Ja, also wir nehmen immer als Gründungsjahr 1953. Da hat ein Londoner anglikanischer Pfarrer dieses Motto des Kollegen aus New York aufgenommen, weil er miterlebt hatte, dass ein junger Mann sich das Leben genommen hatte in seinem Umfeld. Da hat er das mitbekommen. Und er hat dann auch eine Anzeige geschaltet, before you commit suicide, ring me up. Also ruf mich an, bevor du dir das Leben nehmen willst. Er hat dann das nicht nur allein gemacht, sondern im Grunde auch diese Gründungsidee gehabt, da andere Helfer mit hinzuzunehmen. Also im Grunde ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich zur Verfügung stellten, um am Telefon Anrufe entgegenzunehmen von Menschen, die nicht mehr leben wollten.
Frau Keue, ich habe ja gerade diesen Aktionstag erwähnt. Ne? Findet der jährlich statt oder was passiert da eigentlich? Menschen informieren über die Arbeit der Telefonseelsorge?
Also die Telefonseelsorge ist natürlich immer bemüht, weil sie ja eine anonyme, verschwiegende Arbeit macht, auch immer wieder in die Öffentlichkeit zu kommen. Und das war jetzt ein besonderer Anlass, um darauf hinzuweisen, dass wir im nächsten Jahr in Deutschland 60 Jahre alt werden. Also wir haben nicht jedes Jahr diese Aktion Leitung an die Leitung, aber das war jetzt ein schöner Erfolg und ein schöner Anlass.
Ich möchte Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, auch ermuntern anzurufen, wenn Sie mal bei der Telefonseelsorge selber angerufen haben oder auch wissen wollen, wie funktioniert das eigentlich alles. Also ein Stichwort haben wir schon genannt, anonym. Das ist ganz wichtig und überkonfessionell, das ist auch wichtig. Also es können nicht nur Leute anrufen, die jetzt bekennende Gläubige sind, egal ob nun Christen, Protestanten, Moslems, Hindus, Buddhisten, wie auch immer, sondern alle können anrufen, sich Rat holen, wenn sie in Not sind oder wenn sie Sorgen haben. Frau Busch, wie kamen Sie zur Telefonseelsorge als ehrenamtliche geistliche Begleiterin?
Ich hatte mich schon lange Jahre dafür interessiert, aber aus familiären Gründen Kindergroßziehen-Beruf hat er sich noch nicht ergeben. Aber als ich dann die Zeit hatte, hatte ich mir überlegt, ob ich das so etwas mache oder ob ich nochmal zum Beispiel zurück zur Uni gehe. Und habe ich mich dann entschieden, bei der Telefonseelsorge mich zu bewerben, weil ich die Ausbildung sehr qualifiziert fand, auch eben den theoretischen Teil. Und weil ich eben auch etwas zurückgeben wollte von dem relativ guten Leben, das ich führen konnte, dass ich auch anderen Menschen beistehen kann, wenn es möglich ist.
Herr Fischer, das waren Ihre oder sind ja immer noch Ihre Beweggründe, zu sitzen, ein offenes Ohr zu haben für Menschen in Not.
Bei mir war das ganz ähnlich. Also viele Aspekte, die mir da bekannt vorkommen, das will man mit dem letzten, was Sie genannt haben, anfangen. Mir ist in schwierigen Zeiten viel Gutes widerfahren von Freunden, aber auch von ganz Unbekannten. Ich habe dann irgendwann gemerkt, es geht mir jetzt wieder besser oder es geht mir sogar richtig gut und dachte, wie kann ich denn dazu beitragen, dass andere in schwierigen Situationen Unterstützung bekommen. Und ich habe dann auch gemerkt, als ich dann gemacht hatte, zum einen, wie viel mir das auch über mich selber sagt, der Lernprozess in der Ausbildung des Ehrenamtes, und wie viel ich auch über die Gesellschaft insgesamt so mitbekomme. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zum ersten Mal am Telefon gesessen habe und danach dann durch die Stadt gegangen bin und gemerkt habe, oh, das Leben ist doch viel vielfältiger als die Schaufenster und als die Fußgängerzonen uns so glauben machen. Ja, was hinter den Fassaden ist, was Menschen an Not und Einsamkeit empfinden. Manchmal auch einfach nur so als drängende Frage. Also es sind ja jetzt nicht immer ganz lebensentscheidende Dinge, die dazu führen müssen, dass man bei der Telefonseelsorge anruft.
Stichwort anonym. Also ich will auch nicht anonym bleiben. Mein Name ist übrigens Peter Kolakowski, den hatte ich noch vergessen. Aber noch andere Aspekte der Telefonseelsorge. Also sie ist anonym, sie ist gratis. Was ist sie noch, Frau Bracke?
Ja, eine Besonderheit unseres Angebotes ist ja, was wir schon sagten, dass man uns per Telefon erreichen kann und auch im Internet per Mail und Chat. Und dass wir rund um die Uhr bundesweit erreichbar sind unter diesen zentralen Rufnummern. Vielleicht sage ich gerade die nochmal: 0800 111 0111 oder 0800 111 0222.
Wer jetzt nicht mitschreiben konnte, auch auf domradio.de kann man die Nummer nachlesen. Sie können auch anrufen hier in die Sendung, wenn Sie möchten, unter Köln 0221 258860. Die Sendung können Sie auch nachhören, aber ich habe Sie unterbrochen, Frau Bracke, das macht man natürlich nicht. Bitte schön, Sie
haben das. Ja, die Besonderheiten, danach hatten Sie ja gefragt. Und also ich denke, das macht aus, dass unser Angebot mit gut ausgebildeten Ehrenamtlichen stattfindet, überwiegend, die Sie am Telefon dann finden, die lange ausgebildet sind. Das ist bundesweit auch nach Standards geregelt, mindestens 120 Ausbildungsstunden. Das Angebot ist sehr niedrigschwellig, das macht es auch besonders. Deswegen nutzen wir eben die Medien, dass Menschen von überall her aus dem Alltag, ihrem Alltag heraus anrufen können und ihren Namen nicht nennen müssen, sich nicht zeigen müssen. Und dadurch erleben wir auch am Telefon, dass man sehr schnell in die Mitte der Themen kommt und ja auch die Freiheit haben, das Gespräch zu beenden, wenn es dann zu anstrengend wird zum Beispiel.
Frau Busch, Sie wollten auch noch.
Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass wir, die wir am Telefon oder im Internet uns zum Gespräch anbieten oder zur Mail anbieten, dass wir alle ganz diverse Hintergründe haben. Also die Menschen, die uns anrufen, kommen nicht auf irgendeinen Klontyp, sondern wir sind alle Menschen mit unserer eigenen Erfahrung, unseren eigenen Hintergründen, unserer Lebenserfahrung und unserer Vita eben. Und das macht es auch so interessant, denke ich, für die Menschen, wenn sie anrufen, dass sie auch ganz verschiedene Meinungen, wenn sie öfters anrufen, hören können zum selben Thema.
Unsere Sendung über Telefonseelsorge, wie man nun diese Ausbildung durchläuft, was sich hinter IFO-Tests verbirgt oder lebensraumorientierte geistliche Begleitung. Aber jetzt hat Frau Koyer das Wort. Bitte.
Vielleicht stellen Sie mir noch mal eine Frage, worauf ich reagieren soll.
Ja, wir haben gerade gesprochen, wir haben zum Beispiel über das Thema geistliche Begleitung gesprochen. Ja. Ich habe das einmal angesprochen, das Stichwort. Da habt ihr alle gleich hier die Hände gehoben, habt gesagt, also das ist ein Terminus technicus, der kommt aus der Seelsorge, aus der Pastoraltheologie. Damit habt ihr nicht direkt was zu tun, aber Was ihr nun macht oder wie ihr euch seht, darüber wollt ihr nun alle ein Wort auch verlieren. Bitte schön, Frau Hoyer.
Also wir haben einfach gerade gesagt, dass geistliche Begleitung ein Begriff ist, wo es inzwischen bestimmte Ausbildungen für gibt und bestimmte Schulungen gibt in den Kirchen. Und dass wir natürlich aber Seelsorge machen. Und wir sind ja auch in kirchlicher Trägerschaft, die Telefonseelsorgen, und verstehen uns auch in unserem christlichen Glauben identifiziert. Das heißt nicht, dass wir versuchen, Menschen etwas überzustülpen, die sich an uns in ihrer Not wenden, aber dass wir die Möglichkeit anbieten im Gespräch, dass es vielleicht hilfreich sein kann, zu schauen, ob die eigene Spiritualität, der eigene Glaube, auch wenn er vielleicht über Wegstrecken verschüttet ist, dass er vielleicht eine hilfreiche Ressource wieder sein könnte, wenn es im Leben schwierig ist. Also die Möglichkeit, auch da miteinander im Gespräch hinzuschauen. Da fühlen wir uns absolut für zuständig, und das weitet, finden wir auch unser Beratungsangebot. Wir sind Seelsorger.
Herr Fischer.
Geistliche Begleitung, Herr Kolakowski, erweckt so bei mir den Eindruck, als ging es bei uns ausschließlich um religiöse oder spirituelle Themen. Um die darf es sehr wohl gehen. Auch dafür sind wir offen. Das ist auch unser Thema. Es ist aber auch unser Thema, wenn es einfach nur ganz immanent um Beziehungsprobleme, um einen Suizid im nahen Umfeld geht und Menschen ihre Ratlosigkeit oder ihre Ängste mit uns teilen wollen. Und dann werden wir auch nicht unbedingt den lieben Gott irgendwie anführen, ja, wenn es nicht auch von den anderen angesprochen wird oder wenn es aus anderen Gründen auf der Hand liegt. Und manchmal stelle ich auch die Frage, ob der Anrufer an Gott glaubt. Ne? Das ist dann, da gibt es Brücken, Anknüpfungspunkte, die sich so darstellen. Es ist aber nicht unser Hauptanrufsgrund.
Es gibt aber auch Menschen, die jetzt nicht mit geistlicher Begleitung, aber mit Seelsorge durchaus auch einen Pfarrer oder einen Priester assoziieren, Frau Bracke. Mhm. Also die Frage ist einfach, wie seht ihr euch? Ne? Also ihr seid keine Pastoralreferenten, ihr seid keine Pfarrer. Ihr seid, also Frau Koye ist Pfarrerin, aber ansonsten, ihr seid Seelsorger.
Ich bin auch Theologin, aber alle unsere Mitarbeitenden sind für uns Seelsorger. Es gibt einen theologischen Seelsorgerbegriff, wobei der auch in unserer Kirche im katholischen Raum jetzt geweitet ist. Also es sind nicht nur die Priesterseelsorger. Es gibt so vielleicht einen Amtsseelsorger. Aber gut, unsere Seelsorger sind auch beauftragt am Telefon. Also insofern ist das gleichrangig. Seelsorger ist einmal was man theologisch gucken kann. Und das heißt, weil man sich selber vielleicht angenommen fühlt, durch im Leben, im Glauben auch für andere da zu sein. Und Seelsorge hat aber auch einen Klang von, da kümmert sich jemand um mich und meint mich ganz persönlich. Und ich muss da nicht ein Anliegen vorbringen, wie in der Therapie, dass ich zum Beispiel mich verändern will, dass ich eine Krankheit habe, an der ich leide. Ich muss auch nicht unbedingt wie in der Beratung eine Veränderung erzielen wollen in meinem Leben, sondern ich kann einfach über das sprechen, was mich gerade ernsthaft bewegt. Und das tut der Seele auch gut. Und wir tun das aus einer christlichen Motivation heraus.
Ich meine, im protestantischen Raum ist es natürlich so, dass seit Martin Luther wir von dem Priestertum aller Glaubenden sprechen. Und da ist das sowieso ein Stück demokratischer verstanden, dass alle, die glauben, auch Seelsorger sein können.
Ich fühle mich als Mitmensch, der einen seelsorgerlichen Hintergrund in der Ausbildung genossen hat. Aber ich biete der Seele des Anrufenden meinen mitschwesterlichen Beistand an.
Der Begriff Seelsorge gibt es ja so in der Bibel auch nicht, sondern da wird von Paraklese gesprochen. Ja. Ne? Also was ist Paraklese? Weiß das noch jemand aus dem Theologiestudium? Also Ermutigung, ja, Ermahnung, ja, Tröstung. Genau. Ne? Also das ist ja im Grunde auch, was ein Seelsorger auszeichnet. Das heißt, wir sind eigentlich alle berufen, auch seelsorgerlich begleiten zu können. Wie läuft denn dann diese Ausbildung eigentlich ab? Um jetzt mal einen ganz kurzen Schwenk erstmal auf die Ausbildung zu machen. Es hat auch viel mit Selbstklärung zu tun, nehme ich an. Ne? Fangen wir an mit Herrn Fischer.
Okay. Das sind 9 oder 10 Monate tatsächlich nur Selbsterfahrung. Also es geht überhaupt nicht um das Thema Gesprächsführung, um Telefonseelsorge, sondern Wir arbeiten 2 Stunden in der Woche und darüber hinaus noch an einigen Wochenenden an uns als Gruppe, an eigenen Themen, an der Fähigkeit, eigene Gefühle zu formulieren, unter Umständen auch erstmal wahrzunehmen und anderen ein Resonanzkörper, ein Gegenüber zu sein. Und das sollen wir nachher auch am Telefon sein. Und dann gibt es eine Entscheidung, passt das für mich? Passt das auch für die Hauptamtlichen und Verantwortlichen? Und dann beginnt der praktische Teil der Ausbildung, der mit Hospitation, mit Nachbesprechen der Telefonate viel zu tun hat.
Ist das
und dann gibt es auch noch Gesprächsführung, stimmt, dann kommt man noch dazu, ja.
Okay.
Bei uns läuft die Ausbildung ein bisschen anders, aber die Ziele sind absolut vergleichbar. Es geht ja um die Fähigkeit, dann nachher am Telefon Seelsorgeberatung machen zu können. Wir haben nur nicht am Anfang diese lange Phase der Selbsterfahrung, sondern es ist einfach die Selbsterfahrung gemischt mit thematischer Fokussierung, was ist wichtig für die Telefonseelsorge. Aber das sind zu vernachlässigende Unterschiede, glaube ich.
Frau Bracke von der katholischen Telefonseelsorge, Sie wollten noch etwas ergänzen, ne? was Herr Fischer noch gesagt hat. Oder abrunden.
Eigentlich
hat er alles gesagt.
Die Selbsterfahrung hat ein halbes Jahr gedauert.
Und die gesamte Ausbildung dann?
Genau, die gesamte Ausbildung in 10 Monate, genau. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, es ist unheimlich intensiv. Also man beschäftigt sich wirklich mit sich und und das ist in allen Telefonseelsorgen ähnlich, egal an welchen Wochentagen und wie lange und so weiter man das macht. Der Mensch, der am Telefon ist, ist das Instrument. Also, und ich muss erstmal mich als Instrument kennenlernen, in mich hineinhören können, um dann gut in eine Resonanz zu gehen. Also meine eigene Lebensgeschichte, meine eigenen Gefühle mehr kennenlernen, damit ich mich, wenn ich dem anderen zuhöre, auch in mich hineinhören kann.
Das ist ja Psychotherapie.
Nein, das sind Methoden, die aus der Beratungsarbeit tatsächlich kommen. So, aber Psychotherapie hat das Ziel, Krankheiten zu heilen. Das Ziel haben wir nicht.
Okay, aber eine Selbstklärung.
Ja, Selbstklärung. Aber eine Selbstklärung, also Methoden kommen auch aus den Humanwissenschaften, das ist so.
Okay, ja. Also wir fragen natürlich zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch, ich hatte gestern noch Bewerbungsgespräche, frage ich ja zum Beispiel, welches Lebensthema ist für Sie im Moment sehr schwierig? Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie da blockiert sind, wenn Sie da auf jemanden treffen, der Sie anruft mit diesem Thema? Es ist ja wichtig, dass man so die eigenen Baustellen kennt und ein Stück verarbeitet hat. Und wenn man weiß, wie man sich selbst hat helfen können oder durch andere hat helfen lassen, kann man das ja auch eher weitergeben. Das ist ja ganz wichtig.
Wichtig ist auch, dass man seine eigene, selbst wenn sie bearbeitet ist, Problematik nicht dem anderen überstülpt, wenn sie einem begegnet, sondern dass man eine professionelle Distanz auf der einen Seite hält und eben auch seine Lebenserfahrung einbringen kann, wenn sie gewünscht ist, aber eben das offene Ohr hat für die Lebenswelt des Anrufenden oder der Anrufenden.
Aber wie können Sie denn verbindlich, unverbindlich sein?
Also das Hauptinstrument ist für mich immer das, was in dem Gespräch selber passiert. Also ich hatte mal einen sehr aufgeregten Anrufer, der über Ärger mit seinem Chef berichtete und auch sonst aus seinem Leben erzählt hat und das auf eine Weise, die mich sehr bedrängt hat, mit starkem Akzent und nur schwer verständlich, trotzdem super engagiert. Und ich habe gemerkt, ich komme jetzt ins Schwitzen am Telefon, dem zuzuhören. Und dann habe ich ihm das etwas abgemildert zurückgegeben. Also im Gespräch jetzt mit Ihnen merke ich, mir wird gerade ganz schön heiß. Ja. Und vielleicht geht das ja Ihren Gesprächspartnern auch so. Und zu lernen, dass meine Empfindungen, die ich habe, mit dem Gegenüber, dass die was sagen und das dann auf eine konstruktive Weise dem anderen zu sagen, das ist für mich eigentlich so das Hauptinstrument. Ja. Der gute Rat ist auch manchmal gut, ja, aber das ist für mich eigentlich die Schlüsselsituation, also das, was wirklich passiert.
Wir haben gerade auch so ein bisschen über die Ausbildung gesprochen. Sie haben schon einen kleinen Einblick gegeben, wie lange die Ausbildung dauert, was da im Einzelnen auch gemacht wird. Hat auch viel, haben Sie schon angesprochen, viel mit Selbstklärung zu tun, ne? Was hat sich bei Ihnen denn persönlich, ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei Ihnen persönlich auch fair oder geändert im Laufe dieser Ausbildung? Gibt es da so Punkte, Positionen, Lebenssichtweisen, Perspektiven, wo Sie nochmal gemerkt haben oder gespürt haben, das könnte man auch so sehen oder das war ein Irrweg oder da fühle ich mich bestärkt in meinem Lebensweg?
Also ich war ja dann zusammengeworfen mit noch 12 anderen. Die
zusammengeworfen ist ein guter Begriff.
Ne? Ja, also das ist eine totale Auswahl, die Telefonseelsorge getroffen hat. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Unsere hauptamtlichen Chefs und Chefinnen vor allen Dingen. Und geht es darum, sich über persönliche Lebenskrisen auszutauschen, wie man die erlebt hat, wie man damit klargekommen ist. Es geht darum, sich über Beziehungen auszutauschen, über Sinn im Leben und das sehr intensiv zu tun. Und was bei mir dann passiert ist, ist, dass ich nochmal neu gelernt habe, auf das zu schauen, was ich empfinde. Zum einen zu meinen eigenen Themen, aber auch zu dem, was andere sagen und erzählen über ihre Schwierigkeiten und Themen.
Und was sie dann empfinden, was die Menschen dann sagen.
Genau, was das in mir für eine Resonanz hervorruft. Und was ich dann vor allen Dingen gelernt habe, ist, dass wenn ich diese Resonanz zur Verfügung stelle, also wenn ich mich traue, was zu sagen und wenn ich vielleicht auch noch ein bisschen darauf schaue, wie kann es der andere gut hören, dann kann ich tatsächlich auch Hilfreiches zur Verfügung stellen. Ne? Und ich kann auch ganz davon abgesehen für mich selber viel klarer werden und Dinge sagen, bevor ich sie in mich reinfresse oder bevor ich mir zu viel gefallen lasse. Und das ist natürlich ein ganz großer Zugewinn auch für mein sonstiges Leben. Und ich habe gemerkt, dass ich das so gerne mache oder dass mir das so viel Freude macht, dass ich tatsächlich auch beruflich umgesattelt habe. Ne? Und das hat schon viel in Bewegung gesetzt, die Entscheidung, dieses Ehrenamt anzutreten und mich darin ausbilden zu lassen.
Frau Busch.
Ich habe festgestellt, dass in der Ausbildung ich ja auch auf meine Mitkolleginnen und Kollegen achte und auch zuhöre und ihre Probleme auch schon mal in mich aufnehme, indem ich auch meine eigenen zur Verfügung stelle und damit auch schon mal ein bisschen einübe, meine Arbeit dann später am Telefon oder im Internet. Ich habe festgestellt, schon während der Ausbildung und auch dann kurz danach am Telefon, dass fast nichts Menschliches mir mehr fremd ist. Manche Themen, mit denen ich eigentlich nicht in Berührung gekommen bin bisher in meinem Leben, habe ich gelernt anzunehmen, zuzuhören und auch innerlich zu bearbeiten. Und für mich persönlich habe ich eben festgestellt, dass das Zugehen auf Menschen wichtig ist, das sich selbst zurücknehmen zu lernen, noch mehr als vielleicht bisher. Und hilfreich zu sein, indem ich eigentlich Zeit anbiete.
Zeit zum Zuhören.
Zeit zum Zuhören, Zeit zum Mitfühlen und Zeit auch zum Weitergehen, eventuell, wenn es gut ist.
Sie, Frau Busch und Herr Fischer, Sie wirken ja sehr abgeklärt, muss man sagen. Also sehr auch in sich ruhend, trotzdem sehr neugierig, sehr offen, sehr aufgeschlossen. Sie sagten gerade, Frau Busch, Ihnen ist menschlich nichts mehr fremd.
Aber immer wieder spannend.
Auch manchmal erschrocken?
Ja, das auch. Das auch.
Über die Not, über die Verzweiflung.
Die Not, über die Einsamkeit besonders. Viel von alten Menschen, aber auch junge Menschen sind sehr einsam und alleingelassen. Und dass in unserer aufgeklärten Gesellschaft so viel Unverständnis oft auch herrscht im Miteinander, das bedrückt mich schon. Das versuche ich dann auch in der Supervision mit aufzuarbeiten.
Das ist ja eine hochpsychologische Angelegenheit, muss man sagen, Frau Bracke, Frau Koye. Also da sitzen ja auch keine Psychologen, das soll auch so sein, sondern es sollen Menschen sein, die zuhören können und auch vielleicht einen schweren Weg gemacht haben oder auch machen oder auch diese Selbstzweifel, die sie haben, immer wieder selbst auch bearbeiten, sich selbst reflektieren. Das gehört ja auch dazu, dass man sich selber immer wieder fragt, auch hinterfragt, was man denkt, was man tut. Wie wählen Sie denn dann aus, wenn Sie jetzt Bewerber haben für die ehrenamtliche Mitarbeit? Also es kommen sicherlich auch viele Leute, die so beladen sind, dass sie sagen, ich will meine Probleme eigentlich gar nicht angucken. Ich gucke mir lieber die Probleme der anderen an und helfe denen und davon dann hole ich mir dann vielleicht vom Himmel oder vom lieben Gott auf einen gewissen Segen und dann wird schon alles richtig sein. Ja, Sie brauchen ja auch ein sehr gutes Feingefühl, auch ein sehr gutes Menschengefühl, um zu filtern auch. Also der gehört eigentlich oder die gehört eigentlich nicht an den Platz einer Telefonseelsorgerin oder eines Telefonseelsorgers.
Also es ist so, dass wir natürlich Menschen brauchen, die in der Lage sind, gut zu sprechen, also gut kommunizieren zu können, also sprachlich auch fähig sind, Dinge auszudrücken. Wir haben ja nun mal nur diese Möglichkeit mit Sprache am Telefon beziehungsweise mit dem Hören. Und es gibt so Basisdinge, die einfach da sein müssen. Auch die Möglichkeit, sich gut abzugrenzen, also Probleme, die ja sehr in die eigene Seele reinschwappen können, nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern sie so sich klar zu machen, das sind jetzt nicht meine Probleme, ich muss mich abgrenzen. Wir haben aber ja auch so ein dichtes Netz von Supervision, wie Sie es kaum finden im Beratungsbereich. Also alle 14 Tage sind unsere Mitarbeitenden in ihrer Supervisionsgruppe, wo sie nochmal gucken können, was hat mich belastet oder wo könnte ich vielleicht bei einem bestimmten Problemthema in Zukunft auch einen anderen Weg im Gespräch finden. Das geht natürlich anonym vor sich. Aber es ist ein permanentes Lernen. Und wir suchen Menschen aus, die einmal bereit sind zu lernen, die neugierig sind auf Menschen, neugierig auf sich selbst. Wir haben ja gerade schon darüber geredet, wie wichtig auch so der eigene Wachstums- und Veränderungsprozess ist, sich darauf einzulassen. Und weil das alles ja immer in einer Gruppe stattfindet, sowohl in der Ausbildungsgruppe, in der Supervisionsgruppe, gibt es ja immer ganz viel Resonanz auch untereinander. Das heißt, ich erlebe immer ganz viel Resonanz und bin am Telefon jemand, die dann als Telefonseelsorgerin Resonanz geben muss. Und das ist ein permanentes, das auch ausprobieren.
Jetzt möchte ich noch einen Schritt zurückgehen, Frau Bracke. Jetzt kommt ein Bewerber zu Ihnen oder mehrere Bewerber. Bewerberinnen, Bewerber und die sagen, ich würde gern hier für die Telefonseelsorge arbeiten. Mhm. Also bevor dieser ganze Ausbildungsprozess anfängt, wie gehen Sie vor?
Also das ist ein Klärungsweg mit mehreren Schritten. Also ganz konkret ist es ja zunächst mal wichtig, dass die Interessenten Informationen bekommen. Welcher Zeitaufwand wird erwartet? Das sind zum Beispiel in beiden Stellen etwa 15 Stunden im Monat, aber einschließlich auch dieser Fortbildungs-Supervisionsanteile. Die Zeit muss man haben. Dann, wie sieht die Ausbildung aus? Wie findet die fachliche und die menschliche Begleitung nach der Ausbildung statt? Darüber gibt es schriftliche Informationen und darüber finden aber auch dann Informationsgespräche statt, in denen man noch keine endgültige Entscheidung trifft beiderseits, sondern einfach mal schaut, passt das in meine jetzige Lebenssituation und bleibt mein Interesse erhalten? Ist es das, was mich neugierig macht? Dann hat man aber vielleicht noch wirklich als Interessent oder auch wir noch nicht die wirkliche Klarheit, ob das auch menschlich geht. So, und wenn dann jemand gesagt hat, vom Rahmen her passt das alles, dann schickt die Person eine Bewerbung und da schreibt sie auch was über sich, also über ihr Leben, über wichtige Stationen im Leben und darüber, warum das Ehrenamt für sie interessant ist, warum sie das machen möchte. Und dann haben wir ein Verfahren, wo wir uns dann nochmal Zeit nehmen, an einem Tag oder in mehreren Stunden mit jedem einzelnen Bewerber ins persönliche Gespräch zu kommen. Wir haben dann auch eine Gruppensituation. Also in der Wirtschaft würde man sagen Assessment Center. Das klingt jetzt nur ein bisschen vielleicht kühl, aber wir schauen schon genau hin, weil das ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist. Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Und wir schauen müssen, ob die Person die Eignung mitbringt. Die Frau Keuer hat das ja schon gesagt. Also man muss eigene Krisen gut bewältigt haben. Man muss in der Lage sein, in sich hineinzuschauen. Man muss auch jemand sein, der Lust an Sprache hat. Also es gibt ja viele Ehrenämter, wo man sich anderen tatkräftig zuwendet. Bei der Tafel und so weiter muss man auch reden. Aber bei uns ist das Reden das Hauptinstrument, also dieses Hinhören und Sprechen. Und wer hat dazu Lust? So. Und wer ist stabil genug und wer kann sich in Fremdes einfühlen und wer kann sich auch abgrenzen und so weiter. Da gibt es verschiedene Kriterien.
Also stabil genug heißt auch eine gewisse Resilienz zu haben. Also Resilienz meine ich mit einer seelischen Widerstandskraft, auch gegenüber Krisen, eigene Krisen gut bewältigt zu haben, haben Sie gesagt, aber auch mit Dingen, mit denen man konfrontiert wird, damit umzugehen?
Das ist im Grunde immer wieder eine neue Suche nach Balance. Also wenn jemand ganz dicht macht, weil er das nicht verträgt, wenn andere Sorgen haben und sehr distanziert bleibt, dann ist das wahrscheinlich für den Menschen, der das so macht, auch gut so. Aber am Telefon wird er ja nicht mit sich einfühlen können. Wenn jemand aber in der Einfühlung zerfließt und die eigenen Grenzen verliert und jedes Mal total mittrauert und mitweint und in die Probleme sich mit reinziehen lässt, geht das auch nicht. Und dazwischen muss man ein Gleichgewicht finden. Und dann gibt es natürlich Themen, die einen mehr ansprechen und manche weniger, also wo man mehr mitberührt ist. Und das lernt man ja in der Ausbildung dann damit auch umzugehen. Aber grundsätzlich müssen beide Pole vorhanden sein.
Frau Busch erst und dann kommt die Musik.
Dass man bei aller Kommunikationsfreude und Bereitschaft aber auch bereit ist, zurückzustecken, denn es ist ein anonymes Ehrenamt. Wir reden nicht darüber, wir sind gehalten, auch nicht mit anderen natürlich über unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu sprechen und auch selbst unser Engagement eigentlich für uns zu behalten.
Das ist bei uns nicht so.
Wir haben gerade so ein bisschen gesprochen über Ausbildung, über Auswahlverfahren. Was tut man denn oder was kann man tun, wenn man sich jetzt für diese ehrenamtliche Arbeit, die Herr Fischer und Frau Busch machen, interessiert? Ist, gerne auch seelsorgerlich begleiten, beraten möchte. Machen Sie sowas wie Werbung, Frau Keue oder Frau Bracke?
Also wir machen das so, dass beide Telefonseelsorgen mindestens zweimal im Jahr in die Medien gehen, besonders auch im Kölner Stadtanzeiger, aber auch sonst in die Printmedien oder im Rundfunk, so wie jetzt oder auch im Fernsehen, und versuchen auf die ehrenamtliche Tätigkeit hinzuweisen, die es in der Telefonseelsorge gibt. Darauf sind wir auch sehr angewiesen, denn in der Regel brauchen Telefonseelsorgen es doch, dass so einmal im Jahr eine neue Ausbildungsgruppe beginnt. Und weil es ja auch eine gewisse Fluktuation gibt und wir immer einen Stamm von genügend Mitarbeitenden brauchen, weil wir ja 24 Stunden am Telefon sind. Also ist die Öffentlichkeitsarbeit und dass wir Leute finden immer ganz wichtig und gravierend für uns.
Sie haben gerade, Frau Bracke, die Internetseiten angesprochen, ne? Die haben wir jetzt beim Domradio noch nicht verlinkt, das machen wir aber gleich, ja, damit die Hörerinnen und Hörer auch dann mit Ihnen per Internet in Kontakt kommen können. Internet ist auch ein Thema, was uns in der nächsten Stunde noch beschäftigen wird, denn die sogenannte E-Mail-Beratung oder Chat im Chat sich beraten zu lassen, das ist ja auch eine Geschichte, die Sie mehr und mehr auch betreiben oder machen. Nicht nur die klassische Telefonseelsorge, aber nochmal zurückgefragt, Frau Bracke, wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten, beziehungsweise wie kann man sich erstmal unverbindlich informieren? Da gibt es ganz nicht klassisch, sondern ganz neu Internet.
Ja, beide Telefonseelsorgen, die hier sind, haben eine Homepage. Sie können dann in der Suchmaschine eingeben, katholische Telefonseelsorge Köln oder evangelische Telefonseelsorge Köln. Und auf den beiden Homepages finden Sie ganz viel Informationen über Mitarbeit, über Anrufe. Und Sie können mit uns in Kontakt treten, per E-Mail, per Telefon, also im Büro anrufen. Genau, also insofern gibt es ganz viele Möglichkeiten und dann schicken wir erstmal Informationsmaterial und vereinbaren ein Infogespräch, wenn das gewünscht wird.
Annelie Bracke von der katholischen Telefonseelsorge. Hier folgt jetzt der himmlische Hit, dann das Wort und danach geht's weiter mit Annelie Bracke von der katholischen Telefonseelsorge, Gabriele Keue von der evangelischen Telefonseelsorge und den ehrenamtlich Mitarbeitenden Martina Busch und Markus Fischer. Mein Name ist Peter Kolakowski, wir hören uns gleich wieder. Jetzt haben wir viel gesprochen über Ausbildung, über Auswahlverfahren, über die Struktur von Telefonseelsorge. Jetzt kommen wir mal zu denen, die anrufen, die Hilfe brauchen. Natürlich alles, wie gesagt, anonym, auch wenn Sie jetzt hier Beispiele vorstellen, sind die natürlich nicht nachvollziehbar. Das heißt, es wird anonym auch, die Geschichten bleiben auch anonym. Niemand wird hier irgendwie bloßgestellt.
Verändert. Wir können
verändert,
auch keine direkten
genau.
1:1 Geschichten erzählen.
Aber ganz konkret jetzt nochmal durchaus gefragt, Frau Busch, Herr Fischer, was ist Ihnen in Ihrer Arbeit an Geschichten hängen geblieben, wo Sie gesagt haben, das hat mich wirklich sehr beeindruckt und das hat mir auch zu denken gegeben. Eigentlich natürlich jeder Anruf, ganz wichtig. Für jeder Anruf ist für Sie natürlich wichtig und auch hilfreich, für Sie selber auch. Aber gab es bestimmte Situationen oder Gespräche, wo Sie gesagt haben, da denke ich lange drüber nach, immer heute noch?
Es gibt solche Situationen. Sie sind Gott sei Dank nicht ganz so häufig, weil wir ja eben auch versuchen, da Abstand zu gewinnen. Sehr nahe gehen wir Gespräche mit Kindern.
Und Kinder rufen auch an.
Sehr häufig. Und zwar nicht jetzt nur solche, die nur mal ausprobieren wollen, wie wir vielleicht reagieren, damit sie dann irgendwie später mal anrufen können. Aber sehr viel gerade Trennung der Eltern, erste sexuelle Erfahrungen, Freundschaften. Das sind manchmal herzzerreißende Geschichten, weil sie dann auch nicht genau wissen, wo sie sich hinwenden sollen. Und wir sind froh, dass sie gerade uns finden, denn meistens haben sie ja in ihrem Umfeld auch Möglichkeiten, aber auch sie wissen schon die Anonymität zu schätzen.
Wie finden denn die Kinder zu Ihnen? Woher erfahren die, dass es
Also erstmal wissen die schon jede kostenlose Telefonnummer in Deutschland.
Das kennen die?
Das kennen sie mittlerweile. Und durchs Handy telefonieren ist das noch mehr gekommen als vorher, wo man an die Telefonzelle oder ans elterliche Telefon gehen musste. Das kennen die meisten und haben das auch schon probiert.
Und wie die Telefonnummer, wenn man anruft, die Telefonnummer taucht ja auch nicht im Einzelverbindungsnachweis aus.
Nirgends, nein. Auf, weder ausgedruckt noch im Internet. Und das wird spielerisch erprobt und dann aber im Ernstfall eben auch angewendet. Und darüber sind wir froh. Sehr bedrückend sind auch Sachen von Einsamkeit. Und zwar von langjähriger Einsamkeit und Sprachlosigkeit oft der Menschen in ihrem eigenen Umfeld.
Wie bringen
und natürlich
Sie denn dann,
Suizidanrufe.
Wie bringen Sie denn die Leute dann zum Sprechen?
Ja, erstmal haben sie ja schon mal die Telefonnummer gewählt.
Der erste Schritt.
Ja, der erste Schritt. Und dann gibt es auch Möglichkeiten und Zeiten, wo man miteinander schweigt. Manchmal zum Anfang. Das verlangt auch Geduld auf beiden Seiten. Und häufig brechen die Menschen auch das Schweigen und erzählen dann. Aber manchmal reicht ihnen das auch, wenn einer nur bei ihnen ist.
Herr Fischer.
Viele Anrufe, die mir nachgehen oder die mich, an die ich gerne denke oder an die ich häufig denke, das sind gar nicht die dramatischsten, sondern auch ganz anders nahegehende. Beispielsweise ein kleiner Junge, der gerade mit seinen Eltern sein Meerschweinchen im Garten beerdigt hatte, fragte dann wohl die Eltern, ob er dann zu dem Meerschweinchen beten kann, ob das im Himmel ist so. Und dann haben die Eltern, glaube ich, einfach die 0800 1110222 jetzt gewählt und gesagt, frag den mal.
Die Eltern waren selber ratlos.
Telefonseelsorge genau. Zuständig. Und das Kind schlürfte dann durch den Garten, das habe ich im Hintergrund gehört und habe auch gefragt, was machst du denn gerade? Ja, ich bin gerade noch im Garten. Und dann war einfach die Trauer über den Verlust dieses geliebten Tiers, stand so im Vordergrund. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn du an das Meerschweinchen denkst, dann ist das auch für dich lebendig und dann kannst du auch mit ihm eine innere Zwiesprache halten. So, das ist zum Beispiel ein Thema oder andere Themen sind auch Konflikte und Probleme bei der Arbeit, die dann häufig auch insgesamt in das Thema Karriere, wie bin ich so berufskompatibel, eine Rolle spielen, das begegnet mir hin und wieder. Und natürlich das, was Martina eben erwähnt hat als Einsamkeitsthema. Beziehungsprobleme spielen häufig eine Rolle. Sowas wie Eifersucht, aber auch Erziehungsthemen. Und da ist es auch immer wieder wichtig, dass wir dann an andere verweisen, weil natürlich die Telefonseelsorge immer nur so ein einmaliger Kontakt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal an den gleichen Telefonberater, Seelsorger kommt, wenn man anruft, ist sehr gering, aber auch das gibt es. Und von daher verweisen wir dann gerne auch weiter. Noch ein Beispiel, ein Mädchen, was lebensbedrohlich erkrankt war und im Krankenhaus lag, die habe ich tatsächlich über Jahresfrist wieder bekommen ans Telefon und hatte so das Gefühl, dass sie nicht mehr lange leben wird. So, das war mein Eindruck. Und sie konnte in dem Moment nicht einschlafen. Und ich war dann ganz stolz, dass ich ihr eine Fantasiereise erzählt habe. Und irgendwann habe ich dann ihre Atemzüge gehört und dann war sie eingeschlafen. Also jemand so zu begleiten, das also finde ich einfach sehr beeindruckend. Und das gibt mir viel.
Frau Busch.
Mich sehr beeindruckt bei Menschen in Trauer zum Beispiel, dass es gar nicht Menschen sind, die alleine sind. Die sind oft von einem ganz großen Kreis von Menschen umgeben. Aber die sind dann froh, wenn sie mal mit jemandem ganz anonym sprechen können. Also der dann nicht gleich 1000 Hilfen anbietet oder zu kochen anbietet, sondern das hatte ich jetzt schon öfters gehabt, dass sie gerne mal in Ruhe haben wollen von den überbordenden Hilfsangeboten, sondern mal mit jemand ganz alleine sprechen wollen. Das ist mir sehr, sehr in Erinnerung.
Das ist ja eine zentrale Sammelnummer, die Sie anbieten. Also man weiß nicht, wo man letztendlich dann auch hinvermittelt wird in Deutschland, Frau
Bracke? Nein, so ganz offen ist es nicht. Also überwiegend, also zunächst landet man, wenn man aus dem Festnetz anruft oder aus D1 und D2-Netz, in der Stelle, in deren Einzugsgebiet man sich gerade befindet. Also wie bei Polizei und Feuerwehr regionalisiert. Wir beiden Kölner Stellen sind zuständig für ein Gebiet von 1,9 Millionen Menschen in Köln und Umland. Und wenn wir gerade im Gespräch sind, dann wird in diesem Fall weitergeleitet nach Bonn oder ins Bergische Land. Und so ist das in anderen Stellen in Deutschland auch. Die haben Verbünde gebildet, die aber regional nah sind. Und aus den Bereichen geht der Anruf erstmal in die nächstgelegene Stelle und dann weitergeleitet in die Nachbarstellen. Nur in den Netzen, Handynetzen, Telefonica, also O2, E+ und so weiter, daraus erreichen uns die Anrufe bundesweit, weil die diese Regionalisierung noch nicht durchführen.
Wie viele Menschen, die Telefonseelsorge ist ja 24 Stunden, also rund um die Uhr besetzt, an Feiertagen immer 365 Tage. Wie viele Menschen arbeiten denn pro Tag bzw. pro Nacht kontinuierlich in der Telefonseelsorge? Gibt es da so einen bestimmten, so einen festen Mitarbeiterstamm, dass man sagen kann, sind immer 100 Leute mindestens bundesweit erreichbar? Und kann man so eine Zahl nennen?
Also wir haben in Deutschland 106 Telefonseelsorgen und in der Regel sind die einfach besetzt. Das heißt, eine Person ist am Telefon. Manche sind aber auch mit zweien am Telefon in Abend- oder Nachtstunden besetzt. Und also diese 106 Stellen, da kann man von ausgehen, dass die in der Regel ja präsent sind. Und wir haben 8000 ehrenamtliche Mitarbeitende in Deutschland, die also übers Jahr gerechnet dann mitarbeiten. Und bei uns ist es zum Beispiel so in der katholischen und in der evangelischen Telefonseelsorge, dass jeder Ehrenamtliche dreimal im Monat zumindest und davon ein Nachtdienst am Telefon ist. Und wir versuchen also ja mit vielen Telefonseelsorgen dann immer präsent zu sein.
Gibt es auch Besetzzeichen, Frau Bracke, bei Telefonseelsorgen?
Ja, die gibt es leider auch. Also wir haben in Deutschland im letzten Jahr etwa 1,9 Millionen Anrufe entgegengenommen. Und wir wissen aber durch die Statistiken der Telekom im Hintergrund, dass weitaus mehr Anrufversuche eingegangen sind. Und wir hören das auch dann manchmal von Anrufenden, dass sie sagen, endlich komme ich durch, ich habe es unheimlich lange versucht. Das ist leider so, also dass der Bedarf unglaublich hoch ist. Und wir sorgen dafür, dass wir wirklich rund um die Uhr jetzt auch an den Feiertagen und Wochenenden möglichst besetzt sind und dass wir diese Weiterleitung haben. Und dann sind auch unsere Grenzen erreicht. Deswegen, wenn uns jemand hört und uns mal anrufen möchte, ein wenig Geduld haben und das ruhig auch öfter mal versuchen.
Und jetzt hat die Leiterin der evangelischen Telefonseelsorge in Köln, Gabriele Keue, das Wort.
Ja, die Frage ist, wodurch können wir Menschen helfen? Was ist das eigentlich, was wir machen können am Telefon? Ganz oft geht es darum, einfach auch was auszuhalten, dass jemand erstmal redet und seine Sorgen mal richtig loslassen kann und das vielleicht im eigenen Umfeld schon auch gar nicht mehr geht. Und dann kann es sein, dass es ums Aushalten geht und zu signalisieren, ich verstehe Sie und ich bin bei Ihnen. Manchmal ist es ja auch wichtig auszuhalten, das Schweigen oder die Qual, die am anderen Telefon da ist, ein Gegenüber zu sein, hinzuhören und einfach Zeit zu haben und dass alles vorkommen darf, jedes Thema darf vorkommen. Und das ist ja oft schon sehr, sehr heilsam. Und dadurch geben wir einfach Hilfe.
Das haben Sie ja auch schon angesprochen, Ihnen ist nichts mehr fremd, Frau Busch. Was war Ihr längstes Gespräch?
Ich glaube, die längeren Gespräche sind meistens in der Nacht. Jedenfalls habe ich so das Gefühl, da ist Ruhe drumherum und jeder nimmt sich Zeit. Ich glaube, es war einmal, was unüblich ist bei uns, aber über 2 Stunden. Aber das war einem Menschen in einer schwierigen Situation, einfach dabei zu sein, auszuhalten. Besonders ist es eben, wenn man mit Menschen spricht, die Suizidabsichten haben und die auch schon konkret sind. Das ist also, sagen wir, das Allerschwierigste. Oder auch jemanden durch die Nacht zu begleiten, der vielleicht eine Krebsdiagnose hat. Das ist mir also auch schon öfters passiert. Und in der Nacht rufen auch Menschen oft aus den psychiatrischen Einrichtungen an, weil die Schwestern auch oft die Zeit nicht haben. Das ist auch sehr wichtig und auch für uns, das mit aufzufangen. Ich finde eben, das Allerwichtigste ist, dass wir Zeit haben. Und Zeit zu schenken heutzutage ist ja ein besonderes Geschenk, weil Zeit das Knappste ist, was man hat und was die anderen eben auch die Ruhe bekommen und die Möglichkeiten, das darzustellen, was ihnen am Herzen liegt.
Zeit ist das eine und ich empfinde mich schon auch als ein klares Gegenüber, so mit meinem Blickwinkel und als ich, als Person. Und also jemand eine Resonanz zu geben, auf das ist mir schon wichtig, weil jetzt nur zuhören, das ist wahrscheinlich auch für dich jetzt nicht die einzige Sache. Und oftmals kann das ein ganz wertvolles Geschenk sein, jemand ehrlich eine Rückmeldung zu geben. Ich habe das, begegnet mir auch öfter so bei der Arbeit, dass Menschen ganz selten eine ehrliche Rückmeldung darüber bekommen, wie sie eigentlich wirken. Ne? Das, Schüler und Kinder werden ja damit ständig überhäuft, die kriegen dauernd Rückmeldung. Aber wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, dann verlassen einem unter Umständen Freunde einfach oder Bekannte und sagen, ah, der ist so schwierig geworden, mit dem treffe ich mich mal seltener. Und das kann dann in Perspektive zu einer Einsamkeit führen, die wirklich verstörend ist. Also dass Menschen unter Umständen Wochen mit niemand anderem gesprochen haben und dann bei uns anrufen und sagen, ich brauche endlich mal jemanden zum Reden. Dann aber an die wirklichen Ursachen ranzukommen, oder das zu verändern, ist natürlich auch nicht einfach. Wir können das dann oftmals nur aushalten mit den betreffenden Anrufern. Ja, ein Thema ist so, der Suizid ist mir schon begegnet, weniger jetzt im direkten Betroffensein, also dass jemand mit Suizidgedanken droht oder mit Absichten droht, sondern eher, dass im direkten Umfeld sich jemand das Leben genommen hat. Die waren auch noch verkracht, also verkrachte Nachbarn. Und dann hat sich jemand das Leben genommen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Mischung an Gefühlen, ja, die dann auftritt. Und dann zu sagen, ja, das ist in Ordnung, dass wir auch unterschiedliche Gefühle haben. Also von Betroffenheit über auch sowas wie, ja, die kurze Empfindung von Schadenfreude unter Umständen, also alles das ist ein legitimes Gefühl und mit dem kann man insgesamt umgehen und muss jetzt kein schlechtes Gewissen haben oder denken, dass man gar dafür verantwortlich ist in so einem Konflikt. Ja.
Heißt Telefonseelsorge Gespräche zulassen? Etwas zulassen, Gefühle zulassen? Frau Bracke?
Ja, es heißt, Raum zu geben, Zeit zu geben, wie das auch hier schon gesagt wurde, für das, was beim anderen da ist, sich selber besser kennenzulernen und darin aber auch ein Gegenüber zu sein. Also ich bin dann nicht praktisch der Mülleimer, sondern ich lasse zu, ich höre dann in mich hinein und gebe dann auch eine Rückmeldung dazu oder schweige miteinander. Auch das ist ein Zulassen. Wobei man manchmal auch Grenzen setzen muss. Das muss man auch sagen. Es gibt auch Menschen, die weil sie es nicht anders können oder weil sie gar zu erregt sind oder so, auch sehr aggressiv werden können am Telefon. Und das ist dann auch gut, wenn man dann sagt, ich möchte Sie bitten, mich nicht anzubrüllen. So. Und manchmal tut den Menschen das auch gut, wenn sie dann sowas hören. Ne? Also man muss natürlich auch, das bringen wir auch den Mitarbeitenden bei, sich selber schützen manchmal. Aber wenn man das kann, dann kann man umso mehr Raum geben und da sein und einfach, ohne zu bewerten, das anzunehmen, was ist.
Genau, Internet war das Thema, worüber wir ganz kurz noch sprechen wollen. Und zwar mit Annelie Bracke von der katholischen Telefonseelsorge, Gabriele Keue von der evangelischen und Martina Busch sowie Markus Fischer, ehrenamtlich mitarbeitend bei der katholischen bzw. evangelischen Telefonseelsorge. Telefonseelsorge, das eine zum Hörer greifen, zum Mobiltelefon greifen, wie auch immer, aber es gibt auch neue Formen, über die wir ganz kurz auch sprechen wollen. Das ist nämlich die E-Mail-Beratung. Die läuft ähnlich ab wie die Telefonseelsorge, natürlich in schriftlicher Form. Seit wann gibt es das überhaupt, Frau Keue?
Also das gibt es jetzt seit 20 Jahren. Jetzt wurde gerade das Jubiläum und zwar hier in Köln gefeiert, also bundesweit seit 20 Jahren. Und damit ist Telefonseelsorge im deutschsprachigen Raum das erste Angebot im Internet, was Seelsorge und Beratung betrifft. Und wir in der evangelischen Telefonseelsorge Köln machen mit vielen anderen Telefonseelsorgen in Deutschland E-Mail-Beratung. Und ich glaube, meine Mitarbeiterin Martina Busch könnte was dazu sagen.
Die E-Mail-Beratung unterscheidet sich leicht von der Telefonseelsorge.
Machen Sie auch E-Mail-Beratung?
Ich mache E-Mail-Beratung selbst, ja, seit fast dem Anfang, seit langen Jahren. Sie ist auf der einen Seite niederschwelliger, das heißt, wenn die Menschen ins Internet gehen, schreiben sie in den Äther hinein, wenn man so möchte. Aber auf der anderen Seite haben sie ihr Problem schon ein bisschen bearbeitet, weil sie es ja verschriftlichen. Es unterscheidet sich der Kontakt auch dadurch, dass wir länger mit den mailenden Menschen in Kontakt bleiben können, nach dem Wunsch des Gegenübers. Das kann eine recht lange Zeit sein. Wenn es eine sehr lange Zeit ist, dann wird das in der Supervision abgestimmt, ob das möglich ist und ob es sinnvoll ist. Und es ist eine ganz spannende Arbeit, weil das Klientel im Internet deutlich jünger ist als am Telefon, wobei wir am Telefon natürlich auch alle Altersstufen haben. Ganz am Anfang waren das fast nur junge Männer. Das hat sich sehr geändert. Und sagen wir, die Altersstufe geht jetzt bis in die vom Alter her bis in die 50er. Es gibt ganz selten alte Menschen, die übers Internet gehen. Aber damit haben wir eben auch die ganze Bandbreite der Lebenserfahrung dieser Generation. Und ich mache diese Arbeit sehr gern auch.
Kriegen Sie zusätzlich. Denn können Sie die Menschen dann auch kontinuierlich betreuen?
Ja, wir können sie kontinuierlicher betreuen als am Telefon.
Genau, weil der Herr Fischer gerade gesagt hat, ich weiß ja nicht, ob ich den Menschen nochmal am Telefon wieder bekomme. Jetzt meine Frage an Sie, Frau Bracke. Ist das gewollt, dass man bewusst keine Bindung zu dem Gegenüber aufbauen soll? Oder soll der Zufall entscheiden? Oder gibt es auch ganz bewusst dann eine engere Verbindung zu dem Telefonseelsorger bzw. zu dem E-Mail-Seelsorger. Wie läuft das eigentlich ab?
Die Entscheidung ist bewusst so getroffen worden. Das hat vielleicht auch mit der Gründungsidee der Telefonseelsorge zu tun, dass man in einer Situation, wo gerade jemand ein Gespräch braucht, sei es Tag, sei es Nacht, am Wochenende, wann auch immer, zur Verfügung steht. Wenn jemand eine kontinuierliche Beratung braucht, was ja auch oft der Fall ist, da gibt es ja andere Angebote, die genau das dann machen. Die sind aber nicht Tag und Nacht dann da. Da kann man nicht sagen, so jetzt will ich reden, sondern da macht man Termine. Das sind die Eheberatungsstellen, die Familienberatung, Erziehungsberatung, Suchtberatung und was es alles gibt. Und unser Angebot ist dafür rund um die Uhr, aber eben nur das eine Gespräch in dem Moment. Bei der E-Mail-Beratung ist es ja auch so, dass man innerhalb von 48 Stunden eine Antwort bekommt, eben auch nicht dieses sofort, wie das am Telefon ist, wenn man durchkommt. Und das, es gibt natürlich Menschen, die relativ oft bei uns anrufen und die haben dann manchmal so eine Ahnung, auch welche ehrenamtliche Regel immer mal wieder mittwochs morgens Dienst machen und so weiter. Aber da kann man sich nicht drauf verlassen, das sind keine Verabredungen.
Herr Fischer, machen Sie auch E-Mail-Beratung?
Nein.
Warum nicht?
Das bietet die katholische Telefonseelsorge in Köln derzeit nicht an. Also unser Kanal ist das Telefon und damit sind wir auch gut beschäftigt. So. Also ich glaube, natürlich gibt es andere Kontaktkanäle. Ich habe aber auch den Eindruck, dass uns übers Telefon alle möglichen Altersgruppen anrufen. Also die Vielfalt finde ich voll ausreichend. So.
Mal eine ganz andere Frage auch zur Vielfalt. Sie haben ja eine sehr sonore, auch ruhige Stimme, in sich ruhende Stimme. Suchen Sie, Frau Bracke, Frau Keuer, auch die Leute nach Stimme ein bisschen an? Sie lachen ja, aber die Frage stellt sich natürlich. Ne?
Ja, natürlich. Das ist schon eine richtige Frage. Und wir schauen, also wenn ich Bewerbungsgespräche mache, schließe ich zwischendurch mal so ein bisschen die Augen und höre mal einfach nur auf die Stimme von jemandem. Und das ist etwas, was immer mitläuft. Das ist auch sinnvoll, weil es gibt wirklich Mitarbeitende, und das ist bei Männern manchmal der Fall, die durch ihre tiefe Stimme so eine beruhigende Wirkung haben, dass manchmal Anrufende sagen, boah, ich muss nur ihre Stimme hören und schon geht es mir besser. Die Stimme ist schon sehr wichtig.
Langsam neigt sich die Sendung dem Ende zu. Die Not am Ohr, wie die Telefonseelsorge gerade an Weihnachten Hoffnung schenkt. Ja, ich möchte gerne den evangelischen Theologen Friedrich Schleiermacher einmal zitieren. Der hat gesagt, dass die Seelsorge die Mündigkeit und die Freiheit des Einzelnen stärken soll. Gerade vor Feiertagen wie Weihnachten habt die Telefonseelsorge ganz viele Aufgaben auch zu machen. Viel mehr Leute rufen an als sonst. Ist nicht der Fall, wird immer wieder kolportiert in den Medien, dass gerade vor Feiertagen vermehrt Leute anrufen. Es ist eigentlich eine kontinuierliche Zahl, Frau Bracke, ne?
Nein, wir sind ja sowieso ausgelastet, weil ja im Hintergrund immer noch viel mehr Anrufeversuche da sind. Ja, genau. Das ist immer wieder kolportiert, aber wir haben nicht mehr Anrufe vor und an den Feiertagen. Wir haben aber spezifische Themen an den Tagen, das kann man durchaus sagen.
Zum Beispiel? So,
vor den Feiertagen die Sorge darum, wie wird es?
Alleine oder mit Verwandten
und in Beziehungen. Man wünscht sich immer harmonische Tage. Die Beziehungen ändern sich aber nicht an den Tagen. Und manchmal knallt es dann gerade besonders, weil es auch hohe Erwartungen gibt.
Was ja nun auch empirisch erwiesen ist, dass an den Feiertagen gerade so viele Familienkräche stattfinden. Mhm. Besonders viele Familienkräche.
Ja, und davon kriegen wir dann mit. Spätestens dann Heiligabend Nacht und am ersten, zweiten Feiertag wird dann davon berichtet. Am Heiligabend selber hat man schon auch Menschen, die allein sind, ungewollt manchmal auch bewusst den Abend so gestalten, die dann doch einmal mit jemand reden möchten, manchmal auch sehr ruhige Gespräche oder vielleicht jemand verloren haben in dem Jahr gerade und gerade an diesem Tag denkt man dann oft an die Menschen, die man durch Trennung oder Tod verloren hat.
Frau Busch.
Ja, ich finde, was noch dazu kommt, eben auch diese Menschen, die ganz alleine leben und auch keinen zum Reflektieren haben, denen die Einsamkeit an den Feiertagen besonders bewusst wird. Also an Wochenende, an Feiertagen, an den verlängerten Wochenenden und auch so eine Jahresbilanz. Ne? Was war in dem Jahr, was häufig eben, was war schlimm, seltener, was war schön, aber auch das kommt vor, dass man darüber spricht. Und eben auch die Erwartungen ans nächste Jahr werden auch schon formuliert. Ich finde immer, dass diese Weihnachtsanrufe doch schon was Spezielles sind, weil die ganze Welt ist so aufgeregt und hektisch. Und dann kommt man doch manchmal so an einen ruhigeren Punkt. Und das finde ich auch sehr schön, wenn es gelingt, dahin zu kommen in der Hektik der Zeit.
Sie müssen natürlich durch die Stimme auch durch Ihr Wesen Ruhe ausstrahlen, auch durch Ihre Art zu kommunizieren. Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Sie sitzen ja nicht in einem Callcenter, wo dann irgendwie in so Nischen 10 Leute sitzen und die haben dann Headset auf. Wie sind denn auch die Räumlichkeiten gestaltet? Also kann man da vielleicht auch mal einen Einblick zu geben?
Also wir haben, würde sagen, einen gemütlichen Büroraum mit einer Möglichkeit, sich auch hinzulegen, dass man während des Nachtdienstes sich auch mal kurz flachlegen kann in einer Atempause. Und da gibt es ein paar Bücher, es gibt auch eine Ecke mit einer Kerze und einem Buch, um auch, sagen wir mal, sehr schwere Anliegen, die so angekommen sind, dann auch einfach loszuwerden und sie mit anderen zu teilen. Ne? Also es ist quasi ein Anliegen- und Gebetbuch. Das ist quasi unser Andachtswinkel.
Und Sie brauchen ja auch einen Moment der Besinnung. Also wenn Sie das Gespräch beendet haben, den Hörer aufgelegt haben, dann geht es jetzt nicht sofort ins nächste Gespräch, sondern Sie müssen auch erstmal wieder zu sich selber kommen und das Gespräch Revue passieren lassen.
Ne? Genau, je nach Dauer und Intensität des Gesprächs braucht es diese Zeit ganz unbedingt. Ja. Und auch zwischendrin was trinken und mal durchatmen. Genau. Wichtig ist auch, dass wir uns bei der Übergabe zum nächsten oder vom vorherigen auch immer noch mal kurz begegnen und uns austauschen, um einfach diese Gemeinschaft, in der wir handeln, ja, wir sind ja keine Einzelkämpfer, auch wenn wir natürlich alleine am Telefon sind, ja, aber dieser Austausch, den wir dann kurz haben, also im Alltag und eben nicht nur in der Supervision, dann auch als Unterstützung zu erfahren und uns gegenseitig zu geben.
Jetzt ist Frau Koyer dran.
Ja, ich glaube, es ist alles gesagt zu diesem Punkt. Natürlich ist es so, dass in unseren Räumen das auch weihnachtlich geschmückt ist, damit die festliche Stimmung vielleicht dann doch am Telefon auch ein bisschen transportiert wird. Es gibt ja durchaus auch Gespräche, die besonders das Thema Weihnachten thematisieren und welche Sehnsuchtsgefühle gerade in diesen Festtagen hochkommen. Also Sehnsucht eigentlich nach Verbundenheit, eingebettet zu sein oder besser eingebettet zu sein im familiären Netz oder Menschen zu haben, die einem zugewandt sind. Und dann, wenn drumherum so viele Menschen ja festlich gestimmt sind und es gut miteinander haben, ist natürlich die Trauer und der Verlust. Die Kollegin sprach ja auch schon darüber, dass manch einer dann jemanden verloren hat in diesem Jahr. Dann ist dieser Schmerz ja dann besonders groß. Und Räume sind schon sehr wichtig, wenn man so virtuell unterwegs ist, wie Telefonseelsorge das ja ist, dass diese Räume dann vor Ort ein Stück gute Stimmung transportieren, dass das dann hoffentlich auch am Telefon rüberkommt.
Sie sind ja in kirchlicher Trägerschaft, aber Sie verstehen sich, Sie definieren sich ja auch als Angebot für Menschen, die nicht gläubig sind. Aber in solchen Gesprächen stellt sich irgendwann auch immer wieder oder oft die Frage nach Gott oder die Sinnfrage. Das heißt, wie geht man dann mit in solchen Gesprächen, wie führt man solche Gespräche, wenn man jetzt jemanden hat, der nicht an Gott glaubt, aber letztlich in solchen Problemlösungsgesprächen oder Konflikten stellt sich doch auch dann irgendwann die Sinnfrage. Wie argumentiert man dann? Frau Bracke, fangen Sie an.
Ja, es geht ja gar nicht darum, dass wir jemandem sagen, worin der Sinn seines persönlichen Lebens oder ihres Lebens besteht oder welchen Glauben ihn tragen könnte, sondern zunächst mal überhaupt darüber sprechen zu können. Das ist ja sonst oft ein sehr verschwiegenes Thema. Und anzubieten und nachzufragen, was trägt sie, was ist ihr Glaube oder was sind ihre Brüche und ihre Zweifel? Und zu helfen, da den eigenen Weg zu finden und die eigenen Spuren wieder zu entdecken.
Frau Busch, Herr Fischer und dann zum Schluss Frau Keuer nochmal ganz kurz.
Wir haben ja auch Menschen, die eben der, zum Beispiel der Kirche eben auch fernstehen. Aber häufig haben die Menschen, die bei uns anrufen, ja irgendeine spirituelle Ebene, auf die wir versuchen, dann mit ihnen vielleicht zurückzugreifen. Und wenn wir Ressourcen suchen, eben ob sie vielleicht, oder eben auch an, wie wir fragen ja auch, haben Sie irgendwie ein Vertrauen auf Gott oder auf irgendwelche sonstige Kraftquellen, die Sie noch ansprechen könnten? Und das ist sicherlich in der Weihnachtszeit noch ein bisschen stärker.
Herr Fischer.
Ich kann auch meine Religiosität so kommunizieren, dass ich gar nicht über Gott spreche, sondern wenn ich für mich selber weiß, ich bin geliebt von Gott und so wie ich bin, dann kann ich das, also diese Haltung auch jemand anderem gegenüber transportieren, ohne dass es um Transzendenz ausdrücklich geht. Ja? Und ich kann zum einen mit ihm so umgehen, ich kann aber einfach auch über diese Haltung ihn dazu einladen, zu sich auch so eine Haltung zu bekommen. Ne? Und das hat dann auch wieder viel mit Menschwerdung und mit Weihnachten zu tun.
Frau Keuer.
Wir haben die Erfahrung, dass Menschen es auch sehr positiv finden, dass sie in der Telefonseelsorge so ein offenes Angebot haben, dass man über religiöse Fragen sprechen kann, aber nicht muss. Und ja, das ist ja nicht oft der Fall, dass es da noch irgendeinen Raum gibt, wo man das so, ohne dass man gewertet wird, so frei machen kann.
Gabriele Keuer von der evangelischen Telefonseelsorge war das. Neben ihr sitzt Annelie Bracke von der katholischen Telefonseelsorge, ihre Kollegin. Und neben Frau Bracke Markus Fischer, ehrenamtlich tätig in der Telefonseelsorge. Und ganz außen Martina Busch, ebenfalls Kollege von Markus Fischer, auch ehrenamtlich tätig. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. War eine sehr schöne Sendung. Ganz kurze Frage noch an Sie, Frau Bracke. Wie kann man die Telefonseelsorge erreichen, telefonisch und übers Internet, wenn man sich auch interessiert für eine Mitarbeit? Das ist ja ganz wichtig. Was kann man tun?
Ja, also erstens, wenn man uns in einer seelsorglichen Angelegenheit sprechen möchte, persönliches Anliegen, telefonisch anrufen 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1.
Steht auch auf der domradio.de Seite.
Oder dreimal die 2 am Ende. Wenn man sich für ein Ehrenamt interessiert und darüber erstmal nochmal mehr wissen möchte, die beiden Webseiten suchen, die stehen, glaube ich, dann auch auf ihrer Homepage und sonst findet man sie auch immer in den Suchdiensten, katholische Telefonseelsorge Köln oder evangelische Telefonseelsorge in Köln. Und zum Internet sagt jetzt, glaube ich, die Frau Busch was.
Ganz einfach telefonseelsorge.de eingeben und da wird alles weitere, da steht ganz ausführlich, wie es läuft und dann wird auch alles weitere veranlasst und dann wird das an die einzelnen Berater dann zugewiesen.
Das war's. Ich danke ganz herzlich meinen Gesprächspartnern hier in der Sendung Das Thema. Nächste Woche haben wir die Sternsinger zu Gast, die auch Musik machen und auch frohe Kunde verbreiten, wie hier meine vier Gesprächspartner in der Sendung über die Telefonseelsorge. Ich danke ganz herzlich für Ihr Interesse, verehrte Hörerinnen und Hörer. Sie können diese Sendung nachhören im Internet. Ihnen allen an den Hörgeräten eine gute Zeit.